my signal.
What signal?
You won't miss it.
Sorry, can I ask again? You mentioned a mistake with me.
Oh, big mistake. Really huge. Didn't anyone ever tell you there's one thing you never put in a trap if you're smart? If you value your continued existence, if you have any plans about seeing tomorrow, there's one thing you never, ever put in a trap.
And what would that be, sir?
Do you actually get paid, though? Do they give you money?
The beast and his armies shall rise from the pit to make war against God.
I'm sorry?
Apologies. I said, I hope you enjoy your meal.
I'm more now than I was. More than just an ordinary human. There's no such thing as an ordinary human.
So you are a true individual. Do people make fun of you that you dress differently and that you do your hair differently?
Some people, they, like, judge me for what I wear and stuff, but I say I don't care.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even, like, human.
Komport Nummer 378, Prüglizisten. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 378. Komport, den ich am heutigen sonnigen Freitag, dem 7. Juni 2013, aufgenommen habe. Das haben wir.
It is 10:08.
Jawohl. Und Tag 158, wenn ich es hier richtig im Hinterkopf habe. Das Intro nebenbei, sagen wir mal so, ich habe an dem Teil 0 Intro nochmal ein bisschen gebastelt. Dr. Who mit der Trepp, dem Ut, dem Ordinary Human, Thorin in Lang, wegen weil, ich habe doch Platz. So, was ihr hier aber wieder auf die Ohren bekommt, ist keine Sammlung an Dr. Who-Zitaten und auch Thorin kommt eigentlich nicht so häufig drin vor, sondern wieder die üblichen drei Teile, die es hier nämlich irgendwie ungefähr jede Woche zu hören gibt. Also, nachdem ich dann meinen einmal im Jahr OP-Rückblick Podcast gemacht habe, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und einer Space-Meldung. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder eine Terrorecke eingefunden hat. Diverse Krampfmeldungen darum liegen, eine Atommeldung und natürlich die Prüglizisten tauchen auf, wegen weil was die im Ausland machen, das ist ja ganz doll böse, aber wenn das hier im Inland die gleichen Dinge passieren, dann ist das ja gut, wegen weil 13 Grad, sunnige. Oh ja, cool greetings. Ich würde es okay nennen, aber okay. Die 13 Grad, die Windchillen und Komfortleveln beide wie 13 und der Wind macht irgendwas zwischen 6 und 7 km/h, also 6,5. Aus dem Ischt. So. Erster Podcast mit Express-Ersatzbus. U-Bahn-Ersatz-Express. Ach, wie auch immer. So, bin jedenfalls wieder in Fnorderstedt. So, nachdem ich mich eben gerade selber auch nochmal jetzt gerade von vor 3 Jahren gehört habe. Ja, wie auch immer. Was ich hier aber habe, ist erstmal wieder die übliche Terrorecke, als wir da die Unwiss-Regierung hätten. Weil nämlich die Bimbis-Regierung hat nach eigenen Angaben keinerlei Erkenntnisse darüber, dass US-Streitkräfte Drohnenangriffe von Somalia möglicherweise von Deutschland aus steuern. Diese Behauptungen könnten nicht bestätigt werden, hieß es in Berlin. Es gäbe auch keinerlei Anhaltspunkte für ein völkerrechtswidriges Verhalten der USA. Das ist genauso wie die Entführungen, die der CIA gemacht hat, von denen die Bundesregierung ja auch nie irgendetwas mitbekommen haben will, wo es inzwischen Hinweise darauf gibt, dass also mindestens eins der Entführungsflugzeuge nicht nur durch deutschen Luftraum geflogen ist, sondern auch deutsche Flughäfen benutzt hat. Aber hey, die deutsche Regierung heißt Hase und hat keine Ahnung von irgendwas. Apropos Hase. Keine Hoppelhasen zu sehen? Nee, keine Hoppelhasen zu sehen. Wenn nicht da hinten noch irgendwo wie sind. Es gäbe auch keine Anhaltspunkte für ein völkerrechtswidriges Verhalten der USA. Mehrere deutsche Medien hatten nämlich zuvor berichtet, US-Drohnenangriffe auf mutmaßliche Terroristen in Somalia würden von amerikanischen Stützpunkten von Stuttgart und Ramstein aus geplant. Die SPD hatte dann Klarheit darüber verlangt, ob amerikanische Militärbasen in Deutschland für Drohneneinsätze in Afrika genutzt wurden. Sagt die Bundesregierung, Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ja, ich meine, die billige Methode wäre einfach mal freundlich die US-Regierung zu fragen. Sehr geehrte US-Regierung, mordet ihr Menschen von deutschem Boden aus? Befindet sich damit Deutschland in einem Krieg, weil ihr nicht in der Lage seid, eure beschissenen Soldaten sonst wo sitzen zu haben? Ja, aber hey. So, auch am Samstag habe ich mir das Gaddafi-Fahren reingeklebt, weil der internationale Strafgerichtshof daran festhält, den Gaddafi-Sohn Saif al-Islam den Prozess zu machen. Die Richter in Den Haag lehnten einen Antrag Libyens ab, auf das Verfahren zu verzichten und es der libyschen Justiz zu überlassen. Der internationale Strafgerichtshof sei zuständig und Libyen sei verpflichtet, Saif al-Islam auszuliefern. Dem 40-Jährigen werden nämlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Volksaufstandes gegen das Regime seines Vaters vorgeworfen. Bislang hatten die Rebellen in der libyschen Stadt Zintan ihn gefangen. Ja, blub. Dann gab es Fatzen, weil der Bundesinlandsgeheimdienstpräsident Hans-Georg das Arschloch Maaßen fordert eine bessere Zusammenarbeit der Behörden bei der Abwehr von elektronischen Angriffen aus dem Internet. Im vergangenen Jahr habe es durchschnittlich jeden Tag 3 Cyberattacken auf die Infrastruktur des Bundes gegeben. Was dann irgendwie bei mir die Frage aufwirft, was ist denn eigentlich beim Herrn Inkompetenzen eine Cyberattacke? Wenn jemand auf einem FTP-Port eine Verbindung versucht und da gar kein FTP-Server läuft, ist das bereits eine Cyberattacke? Oder benötigt es doch mehr als 2 Ports, die gescannt werden müssen, bevor eine Cyberattacke ausgebrochen ist? Und was wünscht er denn dann zu tun? Einen taktischen Nuklearsprengkopf auf denjenigen, dessen Anschluss dafür verwendet wurde, launchen? Oder was soll das werden, wenn es fertig ist? Na, aber ey. Also ich glaube, der Maaßen hat einfach keine Ahnung. Aber das qualifiziert ihn ja als Geheimdienstchef. Eine neue zentrale Behörde für den Kampf gegen Cyberangriffe lehnte er allerdings ab. Die Dimension dieser Bedrohung sei noch nicht richtig einzuschätzen. Mal ganz davon abgesehen, das ist ja ne, so aus der Kategorie Cyberangriffe. Also Cyberangriffe gab es. Ja, USA und vielleicht auch Israel gegen Iran. Nennt sich Stuxnet. Bei Flame ist ja auch einigermaßen sicher, die USA war beteiligt. Wer damit angegriffen wurde, ist nicht so richtig sauber dokumentiert. Aber ansonsten wäre so irgendwie die Anzahl von Cyberangriffen doch sehr übersichtlich, insgesamt weltweit. Es sei denn natürlich, man betrachtet irgendwie jeden Get-Request auf einen HTTP-Server schon als Angriff. Dann, gibt's da ein paar mehr. So, genau das dazu. Dann gab es Neues zur NSU. Erstmal eine Aussage, weil nämlich im NSU-Prozess, der dann diese Woche mal wieder weiterging, ein erster Angeklagter ausgesagt hatte. Der 33 Jahre alte Kerstin S. berichtete nämlich vor dem Oberlandesgericht in München, wie er auf der Suche nach Anschluss und Anerkennung und verunsichert durch seine damals geheim gehaltene Homosexualität zur rechten Szene kam. Ausgerechnet Homosexualität bei den Nazis. Waren die Nazis nicht berühmt dafür, dass sie alles, was sie lebensunwert fanden, ermorden ließen? Und zu den Anklagevorwürfen äußerte er sich aber noch nicht. Er soll nämlich die Pistole der Marke Cesca besorgt haben, mit der die Rechtsterroristen 9 Geschäftsleute ausländischer Herkunft ermordet haben sollen. Frau Kiesedöner haben sie ja spannenderweise mit irgendeiner anderen Waffe erschossen. Also er ist jetzt der eigentliche Waffenlieferant gewesen, weil damals TM, als die NSU-Geschichte noch relativ frisch war, da sind ja irgendwie alle 3 Wochen Leute verdächtigt worden, dass sie Waffen geliefert hätten. Das dann irgendwie so die Frage bei mir aufbrachte, Moment, wenn sämtliche Taten mit derselben Waffe begangen wurden, oder zumindest mit derselben Waffenart, dann werden die da keine 10 Millionen Waffenlieferanten für benötigt haben, sondern so schätzonometrisch, also einer reicht eigentlich. Wow. So, plus der Mann soll irgendwie aus der rechten Szene dann ausgestiegen sein und befände sich jetzt irgendwie in einem Zeugenschutzprogramm, weswegen er sich dann auch ziemlich vermummt im Gericht gegeben hat, solange wie Fotografen erlaubt waren. So, dann gab es das Waffeständnis auch nochmal. Im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht hat einer der 5 Angeklagten eingestanden, im Jahr 2000 eine Waffe für die rechtsextreme Zelle besorgt zu haben. Damit gab er den zentralen Tatvorwurf der Bundesanwaltschaft zu. Der 33-Jährige erklärte, das Geld für die Pistole habe er von den Mitangeklagten Wohlleben erhalten und ihn damit belastet. Mit der Waffe waren 9 Geschäftsleute ausländischer Herkunft ermordet worden. Der Angeklagte hatte zuvor erläutert, wie er in rechtsextreme Kreise geraten war. Er hatte sich bereits vor Jahren wieder von der Szene losgesagt. Vor seiner Aussage hatten die Anwälte der Hauptangeklagten Schäpe beantragt, das Verfahren einzustellen, weil die Medien, die machen da ja schon Propaganda und irgendwie, wenn diverse Verantwortliche schon nur noch so tun, als wäre die Tat bereits bewiesen, dann ist das mit dem mutmaßlich irgendwie nicht mehr so richtig, ne? Weil also eigentlich die Taten können erst bewiesen sein, wenn ein Gerichtsurteil rechtskräftig erlassen wurde. Nachdem wir hier gerade in einem Gerichtsverfahren sitzen, kann es noch gar kein Gerichtsurteil geben, schon gar nicht ein rechtskräftiges solches. Aber der hat dann eingestanden, da die Waffe geliefert zu haben. Ja, schön. Und dann gab es irgendwie, ich meine, am zweiten Tag hat er sich dann in immer ungenauere Ungenauigkeiten verstrickt. So frei nach dem Motto, dann also er will nicht gewusst haben, dass die mit einer Waffe tatsächlich irgendwie Menschen umbringen wollen könnten. Er dachte, die wollen die nur für, ich weiß gar nicht, ob sie ihn mal gefragt haben, wofür er denn dachte, dass sie die Waffe eigentlich bräuchten. Plus andere spannende Frage, wie viel Munition hatten sie denn? Also ich meine, formal braucht man, um 9 Menschen umzubringen, 9 Kugeln. Ja, wie viel hatten sie? 10? 15? Palim, palim. Sorry, wenn ich hier bin, dann muss ich einfach mal einmal dahin. Gestern gab es dann noch eine bedauerliche Mitteilung aus Groß-USA. Und zwar hat der Guardian veröffentlicht, eine Kopie der richterlichen Verpflichtung von Verizon, die nämlich ihre Verbindungsdaten komplett an die No Such Agency weiterreichen. Verizon, das ist von den Mobilprovidern in USA einer von den großen 4. Beziehungsweise sind das jetzt noch 4? Sprint, Verizon, beide CDMA, AT&T und T-Mobile. Weswegen ja Telekom so viel Geld braucht, weil die ja gerade in den USA mit T-Mobile Unmengen versenken. Aber ja, also stellt sich raus, die No Such Agency hat sich von einem willigen Richter ein Schrieb ausstellen lassen, dass sämtliche Verbindungsdaten von Verizon auszuliefern sind. Da können wir davon ausgehen, das wird es denn ähnlich für alle anderen Telefonanbieter da auch geben, ne? Beziehungsweise warum sollte es das nur für Verizon geben? Und B, das, was sie da machen, ist genau das, was wir hier als verdachtsunabhängige Verbindungsvoraussetzungssprechung haben. Und was für ein Shitstorm in den USA gerade los ist. Das kann doch nicht sein, dass... Ja, Leute, das ist genau die verdachtsunabhängige Verbindungsvoraussetzungssprechung, die wir hier hatten. Die EU von uns allen eigentlich verlangt. Ihr habt ja völlig recht, dass ihr da jetzt Shitstorm veranstaltet. Aber sehr geehrte Medien in Deutschland, ihr habt über die VDS keinen Shitstorm veranstaltet. Stattdessen habt ihr über die nicht stattfindende Vorratsdatenspeicherung regelmäßig rumgetönt, wie viele Milliarden das doch an Strafe kosten würde. Deutsche Medien haben jetzt gefälligst die Füße stillzuhalten, wenn ich auch nur ein einziges deutsches Medium dabei erwische, wie es sich künstlich darüber aufregt, dass in den USA eine Vorratsdatenspeicherung stattfindet. Die dann zugegeben nicht per EU-Regelung oder Gesetz oder sonst wieder vorbeigekommen ist, sondern per Richter. Ja, also ich meine, anders als in Deutschland gibt es da immerhin einen Richter, der da was gesagt hat zu. Ja. Wenn das eine Ohr weniger hört, als es sollte, dann ist das doof. So, Stöpsel wieder rein. Und siehe, ich höre es. USA macht eine Vorratsdatenspeicherung, zumindest bei Verizon, aber mutmaßlich auch bei allen anderen. Da, ein Hoppelhase. Das dazu. Dann gab es Neues von den Krämpfen. Da gab es erstmal Versprechkill, weil nämlich mit Wahlversprechern im Gesamtvolumen von 28,5 Milliarden Euro... Also Merkel hat irgendwie mal so ein paar Versprecher fallen gelassen und da hat sich dann irgendwer hingesetzt, hat das mal zusammensummiert. Naja, kommt man auf 28,5 Milliarden Euro, was das kosten würde, wenn sie das ernst meinen würde. So, nachdem ja bekannt ist, dass man nach der Wahl nicht die Ergebnisse dessen, was die Regierung dann tut, daran messen darf, was sie vor der Wahl behauptet hat, was sie tun wollen würde, kann man sich den ganzen Quatsch eigentlich auch gleich komplett klemmen. Mit Wahlversprechern im Gesamtvolumen von 28,5 Milliarden Euro will Kanzlerin Angela Merkel nach Informationen in einer Zeitung in den Wahlkampf ziehen. Allein die angekündigte Erhöhung des Grundfreibetrags für Kinder sowie eine entsprechende Erhöhung des Kindergeldes würden mehr Ausgaben in Höhe von 7,5 Milliarden Euro verursachen, errechnet das Bundesfinanzministerium nach Angaben einer Zeitung. Merkel kündigte den Informationen zufolge an, dass im Qualprogramm auch die Einführung der Mütterrente sowie eine Verbesserung der Berufsunfähigkeitsrente stehen würden. So, das heißt, sie legt einfach mal einen Geldbeutel auf den Tisch und behauptet, der wäre voll und alles, was da drin wäre, das würde sie abgeben. So, ne? Mit irgendwelchen Verbesserungen von sonst was sind alle möglichen Parteien schon mal in Qualkrämpfe gegangen. Na, wie war das mit dem einfacheren, gerechteren und Blafasel-Steuersystem? Na, da gibt es irgendwie so eine Partei, die im Moment, also wenn sie im nächsten Bundestag vertreten sein sollte, dann vermutlich nicht in genügend großer Anzahl, um an einer Regierung aktiv beteiligt zu werden. Aber ja. So, dann gab es Versprechitik, weil die Kosten der Qualversprechen von Bundeskanzlerin Merkel stoßen bei der Opposition und sogar bei der FDP auf Kritik. Nämlich der stellvertretende SPD-Fraktionsvorblubbernde Poos sagte in Berlin, die schwarz-gelbe Regierung habe endgültig den Schuldenweg eingeschlagen. Grünen Spitzenkandidat Trittin monierte, dass die Bundeskanzlerin nicht erkläre, woher das Geld kommen solle. Der Bundesschatzmeister der FDP Fricke betonte, die einzig vernünftigen Qualgeschenke seien stabile Haushalte und eine stabile Währung. Das ausgerechnet ein FDP-Dödel, was von stabilen Haushalten faselt. Na, Herr Fricke, bei der letzten Wahl oder vor der letzten Wahl haben Sie noch was von Steuersenkungen gefaselt. Da haben Sie jetzt irgendwie nicht so richtig das Standing, Ihre Fresse aufzureißen. Na? Also bitte. Gehen Sie weg. Auch Unionspolitiker mahnten nämlich zu einer vernünftigen Haushaltsplanung. Und vernünftig, wissen wir doch alle, haben wir doch jetzt alle gelernt, ist, wenn der Staat keinen einzigen Cent mehr ausgibt. Weil dann die Wirtschaft ja explodiert vor Wachstum. Oder so. Und wie gut das funktioniert, kann man ja gerade wunderschön in Griechenland erkennen. Was? Ironie funktioniert im Radio nicht. Echt? Verdammt. So, dann gab es auch noch den Jugendarsch Scholz. Der stellvertretende SPD-Vorblubbernde Scholz hat vor den Folgen der Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland gewarnt. Der hier ersten Bürgermeister spielt, er sagte jedenfalls in einer Zeitung, selbst in einem so wohlhabenden Land wie Schweden seien Jugendunruhen zu beobachten. Das zeige, dass es dieses Problem nicht nur im Süden Europas gebe. Und er beklagte, dass in Deutschland 20% der jungen Leute bis zum 30. Lebensjahr ohne berufliche Qualifikationen blieben. Also erstens mal könnte man irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass Arbeit nicht alles ist. Also wenn man irgendwie nach dem Abi zum Beispiel einfach mal ein Jahr Weltreise machen will, also sofern man es sich denn leisten kann, was ja heutzutage auch nicht mehr allzu viele Leute können. Was sollte denn dagegen sprechen? Na, also wenn man will, würde mir jetzt so spontan nichts einfallen, was dagegen sprechen sollte. Na, auf der anderen Seite, wenn man irgendwie einen Job haben will und alles, was man dann kriegen kann, irgendwelche Zeitarbeit in irgendwie einem Supermarkt oder so ist, dann hat man ungefähr gar nichts gewonnen. Na, dann kann man den ganzen Quatsch auch sein lassen. Na, und davon mal ganz abgesehen, Herr Scholz, ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, woher die Jugendarbeitslosigkeit gerade kommt? Das ist eine Auswirkung eines Niedrigstlohnsektors, der dank der Arbeit eines Herrn, wie hieß er doch gleich? Nee, Köhler hieß er nicht. Und nein, er hat auch nicht einen Herrn Schröder geheiratet. Ah, Herr Schröder, genau, ja. Also, ne? Dank der unermüdlichen Arbeit des Herrn Agenda 2010. Haben wir hier einen Niedrigstlohnsektor, der so gigantisch ist, dass wenn er noch gigantischer wäre, man schon ein Problem hätte. So. Und eine Auswirkung davon ist natürlich auch Jugendarbeitslosigkeit. Völlig unterraschend. Na, beziehungsweise Perspektivlosigkeit. Na, ich meine, ich bin da ja noch relativ gut von weggekommen, aber ich hatte ja nach der Ausbildung einen auf 2 Jahre befristeten Vertrag. So, der wurde dann entfristet auf, was waren es, 85%? Na, ich meine, wie bin ich wohl zu meinen freien Freitagen gekommen? So, na, jetzt gebe ich meine freien Freitage nicht mehr her. Aber ne, so im Kern könnte man das einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das sind alles Auswirkungen von einem Niedriglohnsektor. Gefördert von Herrn Agenda Schröder. Also ey, da braucht sich die SPD gar nicht hinstellen. Und Herr Scholz, waren Sie nicht irgendwie in einer Agenda-Regierung als Minister? Mir ist da so irgendwie so, als wäre da mal was gewesen. Na. So, dann gab es die Mietebrems-DU. Auch die christlich zensierende Union will nämlich nach Worten ihres Generalsekrets eine Preisbremse bei Neuvermietungen in ihr Qualprogramm aufnehmen. Mieten dürfte nach einem Mieterwechsel nicht ins Uferlose steigen, faselte Gröhe in einer Zeitung. Die christlich zensierende Union will deshalb eine Deckelung einführen. Das fällt ihr jetzt ein? Oder anders ausgedrückt, Qualkrampf. Das meinen die nicht ernst. Würden sie es ernst meinen, wäre ihnen das nämlich irgendwie schon ein paar Tage früher eingefallen, und sie würden Dinge tun. So, wenn ihnen jetzt irgendwelche Sachen einfallen, dann kann man irgendwie selber auf die Idee kommen, dass das alles Blödfug ist. Ja, von daher kann man nicht ernst nehmen. Dann gab es die Versprechanzierung. Die Qualversprechen von Bundeskanzlerin Merkel schlossen nämlich auch bei der FDP auf Kritik. Der Parteichef Rösler sagte einer Zeitung, ein sozialpolitisches Wettringen zwischen Union und SPD würde zur Belastungsprobe für Haushalt und Steuerzahler. Haha, Sozialpolitik, SPD, haha. Haha, Sozialpolitik, CDU, haha. Na, also, mehr muss man da eigentlich gar nicht sagen. Ne? Ich meine, der Rücktritt macht sich einfach lächerlich. Aber ja, ich meine, das ist immerhin konsequent. Dann hat auch der Generalsekretär Döring erklärt, eine Mütterrente, wie Merkel sie fordert, sei schlichtweg unbezahlbar. Weil die Politiker verwiesen auf das Koalitionsziel bis 2015 ohne neue Schulden auszukommen. Ja, aber jetzt ist doch Wahlkrampf. Hallo? Ja, oder anders ausgedrückt, auch der FDP ist aufgegangen, dass sie keinen Wahlkampf mehr machen braucht, weil sie sowieso, also selbst wenn sie mehr als 5% haben sollte, sieht es im Moment nicht danach aus, dass die FDP an, egal wer als nächstes eine Regierung stellt, da irgendwie koalitionär beteiligt werden könnte. So. Oder anders ausgedrückt, jetzt beißen sie einfach nur noch wild um sich. Ja, ja, das macht man destruktive Politik, könnte auch mal machen, ja, von mir aus. So, dann gab es am Sonntag auch die CDU-Kritik, weil nämlich die milliardenteuren Wahlkampfversprechen von Kanzlerin Agenda Merkel in der CDU nicht nur verteidigt, sondern auch skeptisch gesehen werden. Mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete bezweifelten nämlich in einer Sonntagszeitung, dass die Vorhaben schnell finanzierbar sind, was Merkel allerdings auch nicht in Aussicht gestellt hat. Na, also ich meine, im Kern hat sie doch eigentlich, soweit ich das mitgekriegt habe, nur gesagt, das könnte man alles mal tun. Wenn sie uns wählen, könnte das alles wahr werden. Ja, und es könnte auch im Winter 30 Grad warm werden und im Sommer schneien. Und was weiß ich nicht. Könnte natürlich alles passieren, es kann aber auch genauso sein, dass das alles nicht passiert. So, ne? Von daher, ja, Wahlversprecher. Na, wer nimmt denn Wahlversprecher bitte ernst? So, dann gab es die Kaudüge. Weil die Qualversprechen der Union nach den Worten ihres Fraktionschefs Kauder unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Er sagte in Berlin, man werde dafür keine neuen Schulden aufnehmen und auch nicht die Steuern erhöhen. Oder anders ausgedrückt, das war alles Verarsche. Das wird natürlich alles nicht passieren, weil in Zeiten, wo der Staat sicher tot sparen soll, sind nirgendwo 28 Milliarden zu viel. Eher im Gegenteil. Ja, und nachdem es ja keine Steuererhöhungen gibt und da gar keinen Umständen jemals die Steuern dahin gebracht werden, wo sie zu Kohls Zeiten schon mal waren, können wir uns den ganzen Scheiß eigentlich gleich komplett klemmen. Ja, also, ja. Schöne Verarsche. So, dann gab es Sywaf, weil nämlich eine Auswirkung des Syrien-Exbargos der EU, beziehungsweise ist nicht offiziell eine Auswirkung, aber also das ist... ist zu dicht in einer zeitlichen Koinzidenz, als dass es sich um Zufall handeln könnte. Will nämlich Russland, ungeachtet westlicher Kritik, an Waffenlieferungen nach Syrien festhalten. Die Regierung in Moskau werde Verträge mit der Führung in Damaskus erfüllen, erklärte Präsidentin-Berater Uschakow. Zugleich warf er dem Westen vor, mit dem Auslaufen des EU-Waffenembargos die im Juni in Genf geplante Syrien-Friedenskonferenz zu untergraben. Na, oder anders ausgedrückt, die sagen, ja, wir haben aber hier Verträge. Und die müssen wir doch erfüllen. Wir können doch Verträge nicht erfüllen. Nicht erfüllen. Das geht doch nicht. Pack das Hund Herr Wander. So, da gab es Monsaufgeb, weil Monsanto irgendwie keine Lobbyarbeit mehr für den Anbau in Europa machen wollen würde. Derzeit planen wir auch nicht, die Zulassung neuer gentechnisch veränderter Pflanzen zu beantragen. Was sie allerdings an sich auch gar nicht müssen, weil der ganze Quatsch kommt ja via USA sowieso hierher. Na, also ich meine, wenn die ihren Quatsch hier nicht anbauen dürfen, ja, irgendwann ist einfach nur noch Monsanto-Saatgut auf dem Markt. Also das ist zumindest die Absicht, die Monsanto hat. Und nur dann haben wir das ganz von alleine. Und wenn der Quatsch halt nicht zugelassen ist, ja, Pech. Ja, also, ja. Fällt so irgendwie in die Kategorie. Nun ja. Neues von Atomen. Da gab es nämlich den Fukun-Schaden. Als Folge des Atomunfalls von Fukushima werden nämlich nach UN-Einschätzung weder Menschen sterben, noch vermehrt an Krebs erkranken. Die Katastrophe vom März 2011 habe keine direkten Gesundheitsfolgen, heißt es in einer ersten umfassenden Untersuchung der Vereinten Nationen. Witz an der Sache ist, dass so ein handelsüblicher Krebs. Nein, ich meine nicht das Sternbild, sondern die Krankheit. Gerüchten zufolge ein paar mehr Minuten benötigt. Zwischen radioaktive Exposition und Auswirkungen. Oder anders ausgedrückt, wenn die UN behauptet, es gäbe da keinen Zusammenhang, dann ist das eine unbewiesene Behauptung. Beziehungsweise, na, dass jetzt noch keine Milliarden an Menschen verröchelt sind. Ja, ich meine, A, gab es da irgendwie den Fall von zwei Leuten, die tot aufgefunden wurden auf dem Gelände eines gewissen Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Aber die hat natürlich nicht die Atomkatastrophe herniedergerissen, sondern die sind von irgendwie, was war's? Ich glaube, die Welle wäre es gewesen. Also irgendwie was völlig anderes. Das hat da natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Ich meine, allein die Tatsache, dass sie raus mussten, könnte aber was damit zu tun haben, dass sie wussten, wenn sie da nicht rausgehen, dann explodiert ihnen das Kraftwerk. Ja, ich meine, das Kraftwerk ist ihnen explodiert, egal welches. Welcher Reaktor das auch immer sein mag, weil die sind ja alle explodiert. Oder gibt es irgendwo nicht explodierte Reaktoren da? Ja, also, ja, jetzt gibt es also jedenfalls die Dumpfbehauptung der UNO. Ja, es ist ja niemand gestorben. Das war doch völlig harmlos. Das sei vor allem auf die schnelle Evakuierung des Gebiets zurückzuführen. Bis auf den kleinen, aber dezenten Fakt, dass es Leute gab, die aus relativ niedrig verstrahltem Gebiet in höher verstrahltes Gebiet evakuiert wurden. Und denen damit die Evakuierung eher sogar noch geschadet als geholfen hat. Aber ja, auch die sind natürlich noch nicht an Krebs verstorben. Weil also, wenn sie denn jetzt schon mutierte Zellen haben, dann werden die noch in relativ geringer Anzahl existieren. Weil so ein Krebs handelsüblicherweise mehr als 2 Minuten braucht, bis er Menschen umbringt. Na, also diese lustigen Behauptungen von wegen, aber es ist doch noch niemand gestorben. Ja, Bullshit. Ja, also das riecht mir nach, da ist jemand rangegangen mit der Absicht, beweisen zu wollen, wie harmlos der ganze Quatsch ist. Ja, kann man jemand nachgucken, wer diese Studie da finanziert hat? Welcher Atomkonzern war es denn? Würde mich bei Gelegenheit mal interessieren. So, dann gab es Prüglizei, als wir da erstmal die Istanbulizei hätten. Weil nämlich in Istanbul, da sollte irgendwie ein, wenn nicht sogar der letzte Park in Istanbul abgerissen und durch ein Einkaufszentrum ersetzt werden. Das fanden irgendwie ein paar Menschen nicht lustig, haben dagegen demonstriert. Und dann ist das passiert, was in Deutschland natürlich nie passieren kann, dass Menschen von der Polizei verprügelt werden, weil sie einen Park schützen wollten gegen zum Beispiel den Bau eines Bahnhofs in Stuttgart? Echt? Die Polizei hat in Istanbul einen von Demonstranten besetzten Park gewaltsam geräumt. Sie hatten gegen ein Bauprojekt protestiert. Bereitschaftspolizisten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein, um hunderte Menschen von der grünen Fläche am Rande des Taksim-Platzes gewaltsam zu vertreiben. Dabei seien mindestens 12 Menschen verletzt worden, berichteten türkische Medien. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, es sei übermäßige Gewalt gegen friedliche Demonstranten eingesetzt worden. Na, oder anders ausgedrückt, ja. Da haben dann mal wieder Prügelbullen so richtig schön die Sau rauslassen können. Ja, aber im Einzelfall bedauerlicher. Also bei uns könnte sowas ja nie passieren. Doch, zum Beispiel in Frankfurt. Und zwar ist in Frankfurt letztes Wochenende irgendwie Blockupy-Demo gewesen. Die hatten sich sogar vor Gericht erstritten, dass sie an der EZB vorbei irgendwie eine bestimmte Demo-Route demonstrieren dürfen. An einem Wochenende, wo da eh kein Schwanz ist. Aber ja, so. Und, naja, also die Polizei hat dann an einer Stelle die ihr genehm war. Leute, von denen sie behauptet haben, dass sie mit Styropor-Schutzwaffen und Regenschirmen und Sonnenbrillen verschutzwafft und vermummt gewesen wäre. Hat sie dann irgendwie großräumig da irgendwie Leute eingekesselt, von denen irgendwie der größte Teil völlig harmlos war und noch nicht mal mehr mit diesen an den Haaren herbeigezogenen Argumenten von übrigens vollgepanzerten und vollvermummten Bullen verprügelt wurden. Na, also das Märchen mit sowas kann bei uns ja nicht passieren. Ne? Doch, in Frankfurt zum Beispiel. Und da gab es dann, hatte Trollfeld dann ausgegraben, Szenen einer Demokratie aus Frankfurt. Ob der Polizist denn Angst vor ihm habe, will der junge Mann wissen. Anführungszeichen, nein, wenn sie mich angreifen, erschieße ich sie. Anführungszeichen, blafft der Beamte. Anführungszeichen, eine Kugel zwischen die Augen und gut ist. Anführungszeichen. Das könnte man jetzt eigentlich mal strafrechtlich untersuchen, ob das denn eigentlich bereits den Tatbestand einer Nötigung erfüllt. Na, irgendwie mit schlimmem Übel, also Mord. Drohungen gehen bei mir schon irgendwie als schlimmes Übel durch. Kann mal jemand diesen Herrn Bullen festnehmen, als der plant ja einen Mord? Na? Nein, natürlich nicht, weil der Herr Bulle, den können wir leider nicht mehr identifizieren. Er ist leider voll vermummt auf einer Demonstration, weil irgendwie die Bullen dürfen sich ja voll vermummen auf Demonstrationen. Na, sag mal, geht's noch? Oder wie Trollfe schreibt, die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann. Na, also stellt sich raus, da ist dann auch irgendwie, die sind auch mehrere Stunden festgehalten worden, die Leute. Und es ist Sanitätern damit gedroht worden, wenn sie jetzt den Leuten da helfen, dann nehmen wir sie fest. Und ähnliche Übungen. So, ja, also im absoluten Minimumsfall könnte man wieder einen ganzen Stapel an Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung lostreten, ohne dass man sich schlimm anstrengen müsste. Vor allen Dingen könnte man da, ohne einzelne Bullen zu identifizieren, einfach mal gegen sämtliche anwesenden Bullen ermitteln. Ja, mögen sie doch beweisen, dass sie da irgendwie die Hilfeleistung nicht unterlassen haben. Ja, also sie haben geholfen, zu gut Deutsch. Nein, haben sie nicht. Ja, sehen Sie, dann haben sie Hilfeleistung unterlassen. Zack. Wenn man denn ernsthaft wollte. Aber hier will ja irgendwie niemand ernsthaft. Und von daher, ja, wir können ja leider nichts tun. Da müssen sie jetzt schon dem einzelnen Herrn Polizeibediensteten persönlich nachweisen. Ja, und dann gab es die Prügelsucher. Und zwar irgendwie, die kamen, haben zugeschlagen und sie wieder heimgefahren. Meinen dann irgendwie Vertreter der Frankfurter Polizei über die Prüglizisten aus den anderen Bundesländern. Denn die Frankfurter Polizei würde niemals einfach so zuschlagen. Das machen nur die anderen, müsst ihr wissen. Ja, also gibt's irgendwie so mehrere Dinge, die mir so spontan einfallen. Erstmal fällt mir mal wieder der Klassiker ein, keiner von den Polizeigewerkschaftern hat seine Fresse aufgemacht. So, wenn keiner der Polizeigewerkschafter seine Fresse aufmacht, dann haben die Polizeigewerkschafter gefälligst ihre Fresse auch nicht aufzumachen, wenn es darum geht, dass Gewalt gegenüber Polizisten ausgeübt wurde. Weil, wenn die Polizeigewerkschafter Gewalt von Polizisten einfach mal so kommentarlos im Raum rumstehen lassen, dann haben die mal überhaupt keine Rechtfertigung, irgendetwas zu tun. Zweitens, wenn doch die armen Frankfurter Polizisten sich so dafür schämen, dass andere Polizisten Straftaten begehen, ja, dann könnten sie vielleicht mal ihrer Amtsaufgabe nachkommen und die dann festnehmen. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, wenn da Verbrechen begangen werden, dann haben die Polizisten gefälligst, die Verbrecher festzunehmen. Wenn da organisiertes Verbrechen stattfindet, weil Gerüchten zufolge zum Beispiel das dortige Innenministerium des Landes beschlossen hat, da jetzt eine gerichtlich höchst erlaubte Demonstration verhindern zu wollen, dann wäre es ja an der Aufgabe der Damen und Herren Polizeibediensteten, diese Verbrecher festzunehmen. Wenn die ihre Ärsche alle nicht in die Höhe bewegen, dann kann ich sie schlicht und ergreifend nicht so richtig ernst nehmen. Na, also stellt euch mal schön in die Öffentlichkeit und sagt, hier, das bin wir scheiße. So, und das erwarte ich gefälligst auch von sämtlichen Polizeigewerkschaftern. Wer sich jetzt da nicht äußert, also zu Deutsch alle, braucht sich in Zukunft auch nie wieder äußern. So, dann gab es auch Lötig, weil nämlich der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Löning hat die Regierung wegen des Vorgehens gegen Demonstranten kritisiert. Er sagt in Berlin, die Zahl der Festgenommenen und Verletzten sei schockierend. Aber natürlich geht es nicht um Frankfurt, sondern um die Türkei. Unangemessene Gewaltanwendung müsse unterbunden werden. Ja, der größte Brüller war noch der Herr Regierungslautsprecher. Tönte, ja, also Demonstrationsrecht ist ja ein Grundrecht. Ja, Herr Regierungslautsprecher, ja, da haben Sie ja recht. Aber Herr Regierungslautsprecher, gehen Sie doch bitte mal nach Frankfurt und sagen Sie das den Bullen dort. Gehen Sie doch bitte mal zum hessischen Innenrhein und tröten Sie dem das ins Gehör. Weil, solange wir Sie sowas nicht tun, brauchen Sie Ihre Fresse nicht mehr aufmachen. Na, irgendwie andere Länder kritisieren als, ja, aber Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht. Dann aber im eigenen Land nichts tun, macht unglaubwürdig. Das war so der größte Brüller. Ne? Also hier der Löning, der kritisiert dann auch, ja, lustig, das Fresse aufmachen, wenn es in Deutschland passiert. Habe ich nicht mitgekriegt. Also wenn er seine Fresse aufgemacht hat, dann hat er sie echt erstaunlich dünn aufgemacht. So, in Ägypten ist dann übrigens ein Gerichtsurteil fallen gelassen worden, dass nämlich der ägyptische Senat vom Verfassungsgericht diverse Befugnisse für verfassungswidrig erklärt bekommen hat. Bis zur Wahl eines neuen Parlaments dürfe der sogenannte Schura-Rat aber weiter Gesetze erlassen. Das ägyptische Verfassungsgericht hatte den von Islamisten beherrschten Oberhaus zuvor die Legitimität entzogen und dies damit begründet, dass das Wahlrecht verfassungswidrig sei. Ja, also mit verfassungswidrigem Wahlrecht, also sowas könnte ja in Deutschland nie passieren. Ups. Es ist dann immer besonders putzig, wenn man dann einfach mal die hiesigen Realitäten gegen irgendwelches Geblubber, wie böse das doch im Ausland wäre, einfach mal daneben hält und dann feststellt so, ja. So, dann gab es PN Russ, weil die Russen wollen jetzt nämlich auch Fluggastdaten aus der EU haben, schreibt Rolfe. Also genau das, was die Amis seit Jahren machen. Und wo die EU gar nicht schnell genug im Dickdarm der Amis Platz nehmen konnte, um allen deren Wünschen schnellstmöglich vollumfänglich zu entsprechen. Aber jetzt, wenn auch die Russen Interesse anmelden, dann passiert das hier. Der Sprecher von EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström zeigte sich äußerst besorgt. Ach nee, ausgerechnet die Cecilia entdeckt plötzlich, dass sie für Menschenrechte doch was übrig hat. Ich denke mal, wenn das jetzt plötzlich in Brüssel jemandem auffällt, dass wir unsere Daten lieber nicht weitergeben sollten, dann werden wir sicher auch sofort und rückstandslos unsere Datenfreigabe an die USA stoppen, oder etwa nicht. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, also wenn ihr die Fluggastdaten nicht an Russland weitergeben wollt, aber den USA bei jedem Pups sofort sämtliche Daten übermittelt, dann seid ihr auch mal wieder unglaubwürdig. Na, kognitive Dissonanz. Wenn das bei denen da böse ist, warum ist das dann bei denen da nicht böse? Da kann man so wunderschöne API-Vergleiche machen hier. So, dann ist am Montag, habe ich es mir reingekippt, vor einem US-Gericht bei Washington der Prozess gegen den mutmaßlichen Informanten der Internetplattform LeakyWeeks Manning losgegangen. Und zwar wirft die Anklage dem 25-Jährigen unter anderem Unterstützung des Feindes vor. Ja, und Herr Obama hat sich ja schon hingestellt und hat laut rumgetrötet, he broke the law. Herr Obama, für sowas haben wir Gerichte. Wenigstens pro forma. Ja, das Urteil steht schon fest, das ist auch jedem klar, der irgendwie bis zwei zählen kann, aber pro forma gibt es da ein Gerichtsverfahren für. Der Witz ist, es ist immer noch nicht so richtig klar, wer jetzt nun eigentlich der Feind sein soll, dem da geholfen wurde. Ja, mutmaßlich Bin Laden und ein geheim gehaltener Feind, den wir Leute nicht nennen können, weil wenn wir den nennen würden, dann was? Wie? Er wollte nicht sagen, wem er Informationen gegeben hätte? Ja, sorry Leute, ihr macht euch lächerlich. Aber das ganze Verfahren ist lächerlich. Den Manning irgendwie vor Gericht zerren, nachdem ihr ihn jahrelang gefoltert habt. Da macht ihr, sehr geehrte USA, euch einfach nur lächerlich mit. So, dann gibt's die Registantik, weil nämlich die Bundesregierung auch die Türkei im Umgang mit den Protesten im Land zur Besonnenheit aufgerufen hat. Genau, hier Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, die Sicherheitsbehörden müssten stets verhältnismäßig und angemessen vorgehen. Sternchen, das gilt natürlich nicht, wenn unsere Prügelbullen friedliche Demonstranten verprügeln wollen und sich dann hinterher irgendwelche Begründungen aus dem Arsch ziehen, warum sie das denn getan haben. Hoch. Habe ich das gerade laut ausgesprochen? Na, also, ja, so ein akuter Fall von, merkt ihr? Merkt ihr es selber? Nein? Wenn ihr es nicht selber merkt, dann tut ihr mir ja fast schon leid. Weil, also, ich meine, hallo, es ist so offensichtlich. Ja, ihr habt keinen Arsch in der Hose. Ja, das überrascht ungefähr niemanden. Na, also, wenn ihr hier irgendwen kritisieren wollt, dann sorgt doch wenigstens dafür, dass ihr selber nicht mit runtergelassenen Hosen erwischt werdet. So. Und dann, ja, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke habe ich ja diese Woche das Luxusproblem, dass ich eine OP Musikliste fast komplett runterspielen kann. Ja, der Sooner or Later ist natürlich Teil einer OP-Musikliste. Und da gibt es dann so den klassischen, den ultimativen, den, der war sogar bei einer OP dabei, Musiktitel von PS22, nämlich den The Fighter aus dem Ende November 2011. Irgendwie so, er war halt bei der Dezember-OP jedenfalls mit dabei, letztes Jahr. Nein, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr? Ja, vorletztes Jahr. 295. 2 Minuten 48 ist jedenfalls der Fighter lang. Gefolgt von vom pausierenden Herrn Pispers, der am 28. Mai sich noch zum Thema Fotoshow in 247 ins Benehmen setzte und jetzt dann aber in seiner Sommerpause verschwunden ist, was echt unpraktisch ist. Aber ja. So, und dann wünsche ich mir Reaktionen. Zum Beispiel, weil ihr der Meinung seid, dass Prügelbullen in Deutschland natürlich was ganz was anderes sind als Prügelbullen in irgendwo anders. Wenn ihr das ordentlich begründen könnt, wäre ich ja gerne bereit, darüber mit mir diskutieren zu wollen. Rumpel, rumpel. So, das könntet ihr in meine Richtung kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Kompa 378 Teil 1 einstellen könntet. Ihr könntet natürlich auch eine E-Mail verfassen, die ihr korrekt frankiert an compiblog@gmail.com verschickt. Oder einen Tweet oder app.net-Post an den jeweiligen Account @comport. So, und dann drohe ich damit. Nee, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und wünsche euch dann viel Spaß mit dem Fighter und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nicht dazwischen kommt.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Wenn es stimmt, dass Bilder die Menschen mehr beeinflussen, als Worte es vermögen, dann hat Angela Merkel in dieser Woche mal wieder als Einzige alles richtig gemacht. Während von Fipsi Röslers USA-Reise nur das peinliche Foto in Erinnerung bleibt, auf dem er den Chefredakteur der Bild-Zeitung so innig umarmt, als seien er und der Gossenjournalismus-Fachmann bei Geburt getrennte Zwillingsbrüder, die sich nach über 50 Jahren zum ersten Mal in die Arme fallen, lieferte Angela ganz professionell ein Supermotiv nach dem anderen ab. Erst war sie beim Papst und auf dem Pressefoto scherzt sie mit dem Papst derart vertraut, als träfen sich die beiden seit 50 Jahren regelmäßig zum Kaffeeklatsch. Dann war sie beim Champions League Endspiel. Fußball ist nun mal der Volkssport schlechthin und da kann Merkel als Volkskanzlerin schlecht nicht hin. Für Fußball interessiert sich die Kanzlerin zwar vermutlich noch weniger als für Religion und Politik, aber so ein Endspiel hat Top-Einschaltquoten und ist als Fototermin unverzichtbar. Und da hat sie aber auch wieder zwei großartige Motive hingezaubert. Auf dem einen Foto schüttelt sie dem Gewinner Uli Hoeneß auf Augenhöhe die Hand. Ein starkes Signal an alle Unionswähler, dass man die Seinen nie wirklich fallen lässt. Auf dem anderen Foto beugt sie sich gönnerhaft zum Verlierer Jürgen Klopp herunter und alle Welt darf rätseln, was sie ihm wohl als Trost ins Ohr geflüstert hat. Wahrscheinlich: Kopf hoch, Kloppo, Per Steinbrück braucht noch ein paar Loser in seinem Kompetenzteam. Von Angela Merkels kleinem Gegenspieler gibt es natürlich auch ein Champions-League-Endspielfoto. Darauf sieht man Per Steinbrück mit BVB-Schal und vor Enttäuschung gesenktem Kopf. So ein Foto würde der Merkel einfach nicht passieren. Die würde sich niemals mit einem Fanschall erwischen lassen, bevor endgültig feststeht, wer gewonnen hat. Mutti ist immer auf der Seite der Gewinner. Dazu passt auch das neueste Foto. Die Kanzlerin steht in einem schönen Garten neben dem neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li, der seinen Antrittsbesuch absolviert. Auf dem Bild wird nicht vertraut gescherzt und da werden noch keine Hände geschüttelt. Auf dem Bild steht der chinesische Ministerpräsident wie ein Musterschüler, aufmerksam lauschend neben der Kanzlerin, die ihm mit einer ausladenden Geste seinen Platz in der Welt erklärt. Und von dieser geballten Merkel-Fotoshow muss ich mich jetzt erstmal erholen und mache Sommerpause. Bis neulich im August.